Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Pansexuell, Pansexualität, Pansexuelle, das ist unser Thema heute. Kennt ihr, oder?
Pansexuell, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Also Schwule sind es nicht, Lesben sind es nicht, Solosexuell ist es auch nicht, also keine Ahnung, pansexuell.
Hört sich ein bisschen nach Affen oder nach Tieren an oder so?
Ich glaube schon mal gehört, aber ich weiß nicht mehr genau, was es bedeutet. Wahrscheinlich alle umfassend.
Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie, dass man sich in Gegenstände verliebt oder sowas.
Sexualität mit allem, oder?
Yep. Sexualität mit allen, das ist schon ziemlich nah dran. Pansexuell heißt, vereinfacht gesagt, dass ihr euch in Personen verliebt. Egal, ob die sich jetzt als Frau, als Mann oder trans definieren oder gar nicht in diesem Geschlechterschema. Wir klären in dieser Sendung den Begriff Pansexualität, wo er herkommt, warum er vielleicht auch problematisch sein kann. Und ihr lernt natürlich pansexuelle Menschen kennen. Dazu ein frisches Liebestagebuch, das kommt von Lara. Herzlich willkommen zu Eine Stunde Liebe, Pan-Liebe.
D-Radio Wissen.
Worauf steht ihr? Auf Frauen oder auf Männer? Oder auf beides? Oder seid ihr pansexuell? Und wo ist da der Unterschied zur Bisexualität? Eine Stunde Liebe-Reporterin Tatjana Tamerus hat sich ins Thema eingearbeitet. Tatjana, jetzt erklärst uns mal, was ist pansexuell genau?
Das ist eigentlich eine ganz normale sexuelle Orientierung, wie schwul oder lesbisch auch. Nur, dass Pansexuelle sich nicht nur zu Männern und Frauen hingezogen fühlen, sondern auch Sex mit Menschen haben, die zwischen den Geschlechtern stehen. Also zum Beispiel Transmenschen oder Intersexuelle.
Aber gibt es dafür nicht schon einen Begriff, nämlich bisexuell, oder warum jetzt nochmal dieser extra Begriff pansexuell?
Also Pansexualität geht viel weiter als Bisexualität. Bisexuelle gehen nach wie vor davon aus, dass es nur Männer und Frauen gibt. Die sind sozusagen bipolar. Mhm. Sie beziehen sich auf Männer oder Frauen. Und der Begriff pansexuell leitet sich vom griechischen Wort für alles ab.
Also Pansexuelle sind dann quasi offen für alles.
Genau, also Pansexuelle wollen alle Menschen in ihre sexuelle Orientierung mit einbinden und sind eben der Meinung, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern ganz viel zwischen diesen beiden Geschlechtern und sind aufgeschlossen für diese Menschen. Und pansexuell ist eben ein inklusiver Begriff, der heißt, ich bin offen für alle erwachsenen Menschen, unabhängig von Geschlecht oder davon, wie sich die Person gerade fühlt.
Seit wann gibt es eigentlich diesen Begriff oder dieses Wort Pansexualität?
Also die Bezeichnung tauchte zum ersten Mal in den 1960er Jahren auf in der Wissenschaft. Und als dann letzten Herbst die US-Sängerin Miley Cyrus sich als pansexuell geoutet hat, wurde der Begriff dann erst richtig bekannt. Und mittlerweile gibt es eben, wenn man bei Google pansexuell eingibt, kriegt man mehr als 12 Millionen Ergebnisse.
Tatjana Tamerus mit ersten Basic-Infos zum Thema Pansexualität. Danke dir. Bevor wir tiefer ins Thema Pansexualität einsteigen, ist es Zeit für unser Liebestagebuch. Die Rubrik, ihr wisst schon, wo uns Menschen von ihrem Privat- und Liebesleben berichten. Momentan macht das Lara, 32, die in Norwegen lebt. Lara, die heißt in echt anders, ist lesbisch und will eine Familie gründen. Nach mehreren gescheiterten Beziehungen überlegt Lara, mit Hilfe einer Kinderwunschklinik schwanger zu werden. Mehr von ihren Gedanken zu ihrem Kinderwunsch erzählt euch Lara selbst.
Ich wusste eigentlich schon immer, dass ich Mutter werden will, aber für mich war der früher immer an eine Beziehung gekoppelt. Oder ich wusste, dass ich das auf jeden Fall mit einer anderen Person, meine Kinder zusammen großziehen möchte. Und ja, und umso älter ich werde und umso weniger meine Beziehungen funktionieren, merke ich eigentlich, dass das vielleicht doch gar nicht so sehr an eine Partnerin gekoppelt ist oder an einen Partner, ein Kind zusammen großzuziehen. Also ich denke eigentlich immer mehr, dass ich vielleicht ein Kind selber großziehen möchte und dass ich das einfach alleine durchziehen muss, wenn ich das, ja, wenn ich in diesem Leben nochmal Mutter werden möchte oder bevor ich 40 werde oder was auch immer. Ich habe eine Klinik schon kontaktiert in Dänemark, vor 4 Wochen oder so mit denen telefoniert und die haben mir eigentlich so ganz gut zugeredet und haben gesagt, ich kann das alleine machen und gerade in Skandinavien oder in Norwegen ist das total realistisch, dass man das alleine durchziehen kann, also finanziell und dass das von der Gesellschaft irgendwie akzeptiert wird. Also ich hatte davor relativ viele Zweifel, dann habe ich da angerufen und danach war ich eigentlich so ein bisschen in meiner Entscheidung bestätigt, dass es völlig okay ist, das zu machen, dass ich auch eine gute Mutter werden kann. Ich hab so ein bisschen die Zweifel geäußert, dass ich vielleicht irgendwie so mein Kind irgendwie in die Welt setze und sage, hier hast einen Elternteil und schau mal, wie du damit klarkommst so. Und, Und dann hat sie mir halt total diese Angst genommen und meinte, hey, also das ist eine aktive Wahl, die du triffst und du hast eine gute Ausbildung und du darfst nicht dem Kind die ganze Zeit erklären, dass da irgendwas fehlt, dass da ein Elternteil fehlt, sondern so wie du deine Familie gestaltest, das ist für das Kind normal, beziehungsweise es ist gut, wenn du dem Kind zeigst, dass das völlig normal ist. Und dann wird das Kind auch akzeptieren, dass das seine normale Familie ist. Dieselbige Behandlung kostet, glaube ich, um die 400 Euro. Und dann, glaube ich, da muss man für das Sperma nochmal bezahlen. Das kostet total unterschiedlich. Also ein anonymer Spender kostet weniger als ein offener Spender, wo man halt relativ viele Informationen hat über den Samenspender. Und dann muss man ja relativ spontan die Flüge bezahlen, aber man muss die ganze Zeit testen, ob man Eisprung hat oder nicht. Und dann hat man den und dann muss man halt die anrufen und dann kann man am nächsten Morgen, kriegt man dann schon einen Termin sozusagen bei denen oder die Behandlung. Und klar, wenn man so spontan Flüge bucht, das kann also von hier aus kostet das, wird das bestimmt ungefähr eine Richtung um die 1000 Euro kosten oder 600 Euro oder sowas. Je nachdem, ob man Glück hat, ne? Ob man jetzt Eisprung an einem Sonntag hat oder an einem Dienstag. Das kann bestimmt schon 2.000, 3.000 Euro kosten. Ich glaube, wenn man mit einem Mann zusammen ist und über Jahre lang eine Beziehung hat, ich glaube, dann sagt man sich, natürlich wird das der Vater meiner Kinder irgendwie, wenn man Kinder möchte, wenn man schon zusammen ist und wenn man dann vielleicht auch noch heiratet. Aber ich glaube, wenn man es sich aussuchen kann, also ist es zumindest für mich, dann spielt man auf jeden Fall mit dem Gedanken, dass man sich dann auch tatsächlich aussucht. Und wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, ja, haben die Krebs in der Familie oder nicht? Natürlich würde ich mich dann eher für den Spender entscheiden, wo kein Krebs in der Familie irgendwie ist, ja. Und in meiner Familie haben alle eine Brille und natürlich würde ich dann jemanden nehmen, der vielleicht keine Brille trägt. Und ich glaube, ich würde auch, um ganz ehrlich zu sein, ich würde auch gucken, ja, was hat der für eine Ausbildung, so. Und ich glaube, im Endeffekt ist das alles an diesen Wunsch gekoppelt, ich will nicht, dass mein Kind es schwierig hat im Leben. Aber wie ich mich konkret entscheiden würde, ob ich jetzt lieber braune oder blaue Augen wählen würde, da weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So weit habe ich noch nicht gedacht. Also eigentlich denke ich, ich muss es vielleicht noch dieses Jahr machen. Also für mich ist es viel gekoppelt an meine Berufssituation und ich habe im Moment keinen sicheren Job. So. Also ich mache immer noch meine Doktorarbeit so und ich habe schon mit mehreren Menschen hier gesprochen, die irgendwie Eltern sind und die haben gesagt, Lara, du kriegst das hin, aber hey, such dir einen guten Job. Sonst hat niemand irgendwie gesagt, ja, du musst aber noch das hinkriegen oder du musst dir vorher noch eine Wohnung kaufen oder du musst noch vorher das und das regeln und so. Nein, die meisten haben gesagt, ein guter Job wäre gut so für dich und dann kannst du das durchziehen. Also, wenn ich dieses Jahr einen Job kriege, dann ja.
Lara will Mutter werden, auch ohne Partnerin oder ohne Partner. Und wir suchen euch, Menschen, die auch von sich erzählen, von ihrem Liebes- oder Sexleben, gerne auch anonym. Wenn ihr mal ins Liebestagebuch wollt, dann schreibt uns mail@deradiowissen.de, mail@deradiowissen.de. Pansexualität, das ist eine sexuelle Orientierung. Das bedeutet, dass man sich sexuell nicht nur von Männern und Frauen angezogen fühlt, sondern auch offen für Beziehungen mit Menschen zwischen den Geschlechtern ist. Oder für Leute, die sich eben nicht nur als Mann oder Frau definieren. Tatjana Tamerus, eine Stunde Liebe-Reporterin, du hast pansexuelle Menschen gesucht und auch gefunden, nämlich direkt ein pansexuelles Pärchen. Wer ist das?
Also das sind Laura und Alex aus Würzburg und die sind seit 5 Jahren zusammen und führen eine offene Beziehung. Und währenddessen haben sie eben für sich die Pansexualität entdeckt. Also Laura ist ursprünglich aus Südamerika und definiert sich schon lange als bisexuell, hatte also Beziehungen mit Männern und Frauen.
Okay, und wie ist dann die bisexuelle Laura, wie du es gerade gesagt hast, pansexuell geworden? Wie ist dieser Schritt verlaufen?
Ja, also sie hatte irgendwann einen Partner und der Partner hat sich im Laufe der Beziehung immer mehr als Frau gefühlt. Und dann kam halt Laura ins Nachdenken und hat mir dann auf Englisch erklärt, wie sie dann den Schritt zur Pansexualität gemacht hat.
And we had been together for already a couple of months. And then
wir waren schon seit ein paar Monaten zusammen und dann hat er festgestellt, dass er sich eher als Frau fühlt und hat sich immer femininer verhalten. Und irgendwann wollte er sich keinem der beiden Geschlechter mehr zuordnen und habe dann nach einem Begriff gesucht, der weiter gefasst ist als Bisexualität.
Ja, und dann hat Laura das Wort pansexuell einfach mal gegoogelt und sich damit beschäftigt und festgestellt, der Begriff passt viel besser zu ihr und jetzt bezeichnet sie sich als pansexuell.
Und wie war das bei ihrem Partner, bei Alex? Wie kam der zur Pansexualität?
Also für Alex war das nicht ganz so einfach wie bei Laura, weil er kommt nämlich aus einem sehr konservativen Elternhaus und dachte eigentlich sein ganzes Leben, er wäre ein heterosexueller Mann. Aber dann hat er einen Mensch getroffen, der äußerlich weder Mann noch Frau war und dann hat es irgendwann Klick gemacht.
Ich habe mich in diese Person verliebt und ich habe festgestellt, dass ich das getan habe, ohne auch jemals zu fragen, was die Person denn eigentlich als Geschlecht zwischen ihren Beinen hat. Es war mir in dem Moment egal und für mich zählte nur, das ist die Person, die ich liebe. Es ist ganz egal, wie die körperlich aussieht.
Seitdem definiert er sich als pansexuell und unterscheidet einfach nicht mehr in den Kategorien Mann-Frau.
Du hast es uns vorhin ja schon gesagt, dass hinter Pansexualität manchmal auch so eine politische Aussage steht. Wie ist das bei Alex und Laura?
Also für die zwei ist diese Pansexualität durchaus auch politisch, denn für die geht es eben darum, aus diesen ganzen Rollenklischees auszubrechen. So sieht es also zumindest Laura.
It means that the first thing that I look in a person.
Es heißt für mich, dass ich nicht als erstes bei einem anderen Menschen auf das Geschlecht achte, sondern auf den Menschen als Ganzes. Und wenn ich die Person mag, gehe ich eine Beziehung mit ihr ein. Ich versuche einfach, die Leute nicht in Schubladen zu stecken.
Also für Laura ist es wichtig, jeden Menschen neu kennenzulernen und die Menschen nicht auf ihre Geschlechtsmerkmale zu reduzieren.
Jetzt hast du mir im Vorfeld schon verraten, dass Laura und Alex beide pansexuell sind, aber eben nicht nur. Sie leben auch eine offene Beziehung, haben also auch Sex mit anderen Menschen. Ich stelle mir das schon unterm Strich ziemlich anstrengend vor. Wie hast du das erlebt?
Also einfach ist es mit Sicherheit nicht, aber Kommunikation ist da das Zauberwort. Die beiden reden einfach total viel miteinander. Und für Alex war auch genau das die Grundlage, um überhaupt die Pansexualität entdecken zu können.
Dadurch, dass wir unglaublich viel miteinander geredet haben, über unsere Wünsche, Ängste, darüber, was wir wollen, mögen oder nicht wollen, wie wir unseren Tag verbringen wollen und mit wem wir zusammen sein wollen, was uns das gibt. Und dadurch, dass wir viel geredet haben miteinander, über unsere Beziehung, über uns selbst und selbst erkundet haben, uns gegenseitig erkundet haben, sind wir dann zur Pansexualität gekommen.
Also manchmal ist es natürlich schwierig, aber unterm Strich sagen die beiden, das lohnt sich für sie, die offene Beziehung genauso wie die Pansexualität.
Du hast die beiden ja getroffen, dich mit denen länger unterhalten. Was haben die auf dich für einen Eindruck gemacht?
Also ich fand sie überraschend bodenständig. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass sie halt total verrückt und ausgeflippt sind, weil sie so ein krasses Sexleben haben. Aber eigentlich sind die ganz normal und relativ konservativ. Also sie planen jetzt auch schon eine Familie und sind wirklich ganz normale Leute. Und ich fand sie sehr sympathisch.
Danke, Tatjana, für die Einblicke in das Leben von Alex und Laura aus Würzburg. Lea Schütze, die ist Soziologin an der LMU in München mit Schwerpunkt Gender, Queer Studies und Paarsoziologie. Und ich habe sie heute gefragt, woher der Begriff Pansexualität ursprünglich überhaupt kommt.
Also woher der Begriff tatsächlich erstmals kommt, wer ihn erfunden hat, das weiß man nicht. Aber in der Wissenschaft taucht der Begriff das erste Mal in der Psychiatrie beziehungsweise über den Psychoanalytiker Otto Kernberg auf, ein US-amerikanischer Psychoanalytiker, der mit der Zuschreibung Pansexualität ein Symptom für eine Borderline-Störung bezeichnete. Also damit Pansexualität im Sinne dessen, dass man eine promisk ist und sadistische Elemente zeigt und eine total übersteigerte Sexualität hat und damit Pansexualität eindeutig pathologisiert. Das war in den 60er Jahren. Dann ist eigentlich der Begriff relativ verschwunden und erst in den letzten Jahren vereinzelt wieder aufgetaucht. Und Menschen haben sich selber als pansexuell bezeichnet und schließlich dann im letzten Jahr, als Miley Cyrus sich so bezeichnet hat, ist das Thema wieder oder der Begriff wieder so ein bisschen explodiert und hat mehr Aufmerksamkeit wieder bekommen. Aber wie gesagt, wo der Begriff tatsächlich herkommt, dazu gibt es keine Informationen.
Ist es dann eine sexuelle Orientierung, so wie ich aufs andere Geschlecht stehen kann, aufs gleiche Geschlecht oder eben auch auf Menschen, die sich gar nicht groß in Geschlechterrollen definieren?
Also es ist sowohl so, dass man Menschen begehren kann, die sich nicht selber eindeutig als Männer oder Frauen oder auch als ein anderes Geschlecht bezeichnen wollen. Aber es geht auch darum, dass sich Menschen, die sich eindeutig als Männer und Frauen zum Beispiel bezeichnen, begehren kann, ohne sie als Männer und Frauen zu sehen und einzuordnen.
Wo ist dann eigentlich der Unterschied zu Begriffen, die es ja in der Richtung schon gab? Bisexuell heißt erstmal, ich stehe sowohl als auch Männer als auch Frauen, zu queer, zu polysexuell zum Beispiel.
Bisexualität ist in dem Sinne etwas sehr anderes, weil Bisexualität, wie der Name ja schon sagt, transportiert, dass ich zwei Geschlechter liebe, also eindeutige Männer und eindeutige Frauen. Polysexualität ist deswegen etwas anderes, weil auch wie der Begriff sagt, es darum geht, viele Geschlechter oder viele Sorten von Menschen sozusagen zu lieben. Und Pansexualität oder pansexuelle Menschen lieben grundsätzlich alle Menschen, ohne sie in irgendwie einzuordnen, eben in Männer oder Frauen oder etwas anderes.
Du sagst aber auch, dieser Begriff Pansexualität ist durchaus nicht unproblematisch. Warum?
Naja, es gibt sozusagen in der Offenheit des Begriffs, ja, und in der Nicht-Definition, die ja im Begriff selber angelegt sein muss, dass er nicht genau definiert wird, sozusagen auch die Möglichkeit, bestimmte Formen von Sexualität darunter zu subsumieren, die ethisch fragwürdig oder sozusagen an der Grenze, an bestimmten gesetzten Grenzen liegen. Also zum Beispiel kann Pansexualität sich nicht nur auf Menschen beziehen, sondern auch bedeuten, dass man Geschlechtsverkehr mit Maschinen oder auch Tieren haben möchte. Und es kann zuweilen auch verstanden werden, als dass man auch Geschlechtsverkehr mit Kindern haben möchte. Insofern ist die Frage, inwiefern es doch wieder wichtig ist, hier sozusagen einen Definitionsversuch zu wagen und bestimmte ethische Grenzziehungen einzubauen.
Das hieße zum Beispiel, dass man sagen würde, pansexuell würde man definieren als nur Sex mit erwachsenen Menschen.
Genau, das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Und es wäre aber die Frage, ob man damit nicht die Idee von Pansexualität konterkariert, nämlich es eigentlich offen zu halten auf alle möglichen Formen des Begehrens.
Lea Schütze, Soziologin aus München. Sie hält den Begriff Pansexualität für schwierig, weil damit theoretisch nicht nur Sex zwischen erwachsenen Menschen gemeint sein könnte. Queer, polysexuell, trans, viele dieser Begriffe, die kommen aus dem Umfeld der lesbisch-schwulen Emanzipationsbewegung. Und ich habe die Soziologin Lea Schütze gefragt, ob auch der Begriff pansexuell aus der queeren Bewegung kommt.
Also ich würde sagen, sich als pansexuell zu bezeichnen, ist in dem Sinne, im besten Sinne queer, weil es darum geht, eindeutige Geschlechtskategorisierungen aufzuheben und deutlich zu machen, dass es eben Begehren gibt, auch ganz abseits von bestimmten Schubladen und Einordnungen in Männer und Frauen, in homosexuelle, bisexuelle Menschen. Und das ist sozusagen eigentlich der Grundgedanke von queer, ja, also Identitätskategorien aufzulösen. Insofern könnte man sagen, dass Pansexualität in einem politischen Sinne auf jeden Fall queer ist, aber nicht jede queere Person ist pansexuell.
Wie unterscheidet sich das? Warum ist nicht jede queere Person pansexuell?
Naja, weil queer sozusagen in dem Sinne eine politische Aussage hat, dass es mir darum geht, bestimmte Zuschreibungen, die ich von anderen erhalte, aufzulösen und nicht von anderen eingeordnet zu werden und trotzdem das Recht habe, mich auf eine bestimmte Weise selbst zu beschreiben. Das bedeutet, ich kann durchaus sagen, ich bin ein queerer, schwuler Mann, ja, also ich stehe auf Männer, aber es ist mir wichtig, dass ich von anderen deswegen nicht in eine bestimmte Art Subjekt eingeordnet werde, also dass man mir zuschreibt, dass schwule Männer alle Tunten sind oder ähnliches. Und deswegen bin ich aber eben nicht pansexuell, sondern stehe eben einfach nur auf Männer.
Würdest du sagen, es gibt eine Entwicklung, gerade so in der Generation jetzt der 20-Jährigen, 25-Jährigen, dass man sagt, insgesamt diese ganzen Labels werden weniger, also man verliebt sich einfach und in die Person und das ist jetzt gar nicht so wichtig, oder ist pansexuell wieder ein neues Label?
Also ich würde sagen, zum einen ist das so ein bisschen eine Milieufrage, ja. Also man muss schon sozusagen aus einem bestimmten Milieu kommen, um mit diesen ganzen sehr akademischen Diskursen auch in Berührung zu kommen. Und ich würde sagen, in diesem Milieu ist es dann durchaus so, dass Geschlechterrollen, Geschlechterzuschreibung, Geschlechterstereotype, auch was Sexualität betrifft, sehr oft diskutiert werden und trotzdem die Menschen sich meistens als hetero oder auch als homosexuell bezeichnen und aber sozusagen so etwas wie Pansexualität dem offener gegenüberstehen oder versuchen, Menschen, die nicht heterosexuell sind, weniger stark einzuordnen. Aber dass sich deswegen weniger Menschen als heterosexuell bezeichnen, das würde ich bezweifeln. Und zugleich ist es so, dass auch bei jüngeren Leuten es sozusagen auch einen rechtskonservativen Ruck gibt, ja, also dass es so ein Denken dahin gibt, wieder zur natürlichen Kleinfamilie, die eben nur aus Mama, Papa, Kind bestehen kann. Also ich glaube, da gibt es wie in der ganzen Gesellschaft, auch bei jüngeren Leuten, diese zwei Trends. Und die müssen aber nicht dazu führen, dass sich unbedingt mehr Menschen selbst als pansexuell bezeichnen, sondern dass die Toleranzgrenze gegenüber pansexuellen Menschen sich vielleicht weitet.
Das heißt, das ist schon eher eine sehr kleine Gruppe, die sich wahrscheinlich als pansexuell bezeichnet, selbst bezeichnen?
Es gibt leider keine sozialwissenschaftlichen Erhebungen dazu, wie viele Menschen es gibt, in Deutschland zum Beispiel, die sich als pansexuell bezeichnen. Ich würde sagen, es sind sehr, sehr wenige, also sicher auch weniger als 1%, was auch daran liegt, dass der Begriff eben nicht einheitlich definiert ist. Also es gibt sicher Leute, die sich als bisexuell bezeichnen und eigentlich sozusagen würde ich sie als pansexuell bezeichnen. Insofern ist es auch schwierig, davon außen die Leute so wieder einzugrenzen und abzugrenzen.
Die Soziologin Lea Schütze aus München über Pansexualität. Und das war eine Stunde Liebe, für heute zumindest. Die Sendung, die gibt's weiter jeden Freitag, auch den Podcast jede Woche neu. Was sich aber ändert, ist unser Name. D-Radio-Wissen wird Ende April 2017 Deutschlandfunk Nova. Also falls ihr uns irgendwo nicht mehr finden solltet, einfach nach Deutschlandfunk Nova suchen, zum Beispiel auf Spotify, bei iTunes oder direkt auf deutschlandfunknova.de. Bis dahin, bleibt liebevoll.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.